Das Massenspektrometer kann man als Riecher, als Nase verstehen und der Laser ist im Wesentlichen ein effizienter Backofen.
Und damit herzlich willkommen bei Nachgeforscht, dem Podcast des Leibniz-Instituts für analytische Wissenschaften, kurz ISAS. Hier forschen WissenschaftlerInnen zum Beispiel nach Biomarkern und Angriffspunkten für Medikamente oder sie entwickeln neue bildgebende Verfahren. Alles immer mit dem Ziel, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs oder altersbedingte Krankheiten noch früher entdecken und besser therapieren zu können. Und was unser Institut auszeichnet, ist die fachübergreifende gemeinsame Forschung unserer WissenschaftlerInnen. Ich bin Cheyenne Peters und in diesem Podcast spreche ich mit Mitarbeitenden hier am Institut nicht nur über ihre Forschung, sondern auch über das, was sie sonst noch so bewegt. Und wenn ihr jetzt schon mehr über das ISAS erfahren wollt, dann schaut doch gerne auf unserer Website bei ISAS Kompakt oder auch bei Twitter unter ISAS-Leibniz vorbei. Heute bin ich in der Arbeitsgruppe Miniaturisierung zu Gast, geleitet von Dr. Joachim Franzke. Und wem das vielleicht schon bekannt vorkommt, hat vielleicht die zweite Folge unseres Podcasts schon gehört. Dort habe ich mich mit Dr. Sebastian Brandt über seine ausgezeichnete Promotion in dieser Arbeitsgruppe unterhalten und über den Erfolg seines Looping-Plasmas. Also, falls ihr da Interesse habt, gerne einmal zu Folge 2 zurück und nachhören. Heute sitzt mir Dr. Alexander Knodel gegenüber, Physiker am ISAS und auch Teil der Arbeitsgruppe Miniaturisierung. Guten Morgen, Alex.
Guten Morgen.
Wir starten mal direkt rein. Du bist 27 Jahre alt und du bist schon Doktor. Das ist ganz schön bemerkenswert und das ist ja auch nicht das Einzige. Du hast in unglaublichen 2,5 Jahren promoviert. Damit man das Ganze jetzt ein bisschen besser einordnen kann, laut dem Bundesbericht wissenschaftlicher Nachwuchs aus 2021 dauert eine Promotion in den Naturwissenschaften in Deutschland durchschnittlich knapp 2 Jahre länger, also etwa 4,5 Jahre. Wie kam es bei dir dazu, dass das alles so schnell ging?
Ja, gute Frage. Also erstmal finde ich es fast ein bisschen gruselig, wenn man das mit einem Doktor hört. Also so oft ist es noch nicht vorgekommen, dass man damit Doktor angesprochen wird. Und auch sonst ist jetzt gar kein Druck auf die Frage, wenn du sagst, nach 2,5 Jahren schon fertig. Nein, alles gut. Nach 2,5 Jahren fertig, ich glaube, das hat verschiedene Faktoren. Zum einen ist es hier im Institut so, dass wir uns vollständig auf die Laborarbeit konzentrieren können. Also es ist nicht so, dass wir noch über die Lehre eingespannt sind und dann noch weitere Aufgaben haben. Ich glaube, dass das schon sehr viel Zeit ausmacht, einfach, wenn man am Institut arbeitet. Zum anderen ist sicherlich ein Faktor, dass die Betreuung hier sehr, sehr gut war. Also mit Joachim Franzke hat man einen Betreuer, der seine Bürotür immer offen stehen hat, auch wenn er gar keine Zeit hat. Das ist sicherlich ein Faktor, der dazu führt, dass man die Ergebnisse sehr oft besprechen kann und auch sehr unkompliziert besprechen kann. Also an der Uni zum Beispiel ist es so, dass man eine klassische Hierarchie hat mit Postdocs und dann einfach er mit den Postdocs redet. Das ist hier schon ganz schön gewesen. Und am Anfang habe ich viel mit einer spanischen Kollegin zusammengearbeitet. Ich bin ja selbst Physiker, habe dadurch also nicht so viel Ahnung von Chemie gehabt. Und die hat mich dann im Labor gut eingeführt und mir viele Dinge gezeigt, die sie über die Jahre hin aufgebaut hat. Das war sicherlich auch ein sehr guter Faktor. Und, ja, Glück. Also wenn die Messung läuft, dann läuft's, ne? Und wenn es nicht läuft, dann ist das sicherlich sehr viel unentspannter und dann ist auch die Motivation deutlich geringer, glaube ich. Also wenn man die Messung einfach nacheinander wegzieht quasi, dann geht das alles sehr viel entspannter, als wenn man dann auf der Stelle tritt und nicht weiß, wo das Thema hinführt und all solche Faktoren damit einspielen.
Wann stand denn für dich eigentlich fest, dass du promovieren möchtest?
Ich glaube, erst relativ spät. Also ich habe lange Zeit gezögert, ob ich wirklich promovieren möchte. Ich erinnere mich da auch noch sehr gut an das ein oder andere Gespräch in der Familie, in dem mir dann doch klar zur Promotion geraten wurde, obwohl ich mir nicht so sicher war eingangs. Ich würde sagen, so ungefähr ein halbes Jahr, bevor der Vertrag anlief, könnte man sagen, stand das fest. Also ganz, ganz spät. Ich habe zwar immer ein bisschen davon geschwärmt, promovieren zu können, aber letztendlich gibt es da so viele Unsicherheiten. Man muss ein Thema finden, was einem Spaß macht. Man muss sich im Klaren sein, dass man damit jetzt mindestens 3 Jahre Zeit verbringt im Labor, dass man auch viele Rückschläge erleiden wird und nicht zuletzt auch deutlich weniger verdient, als wenn man nach dem Master irgendwo in die Industrie geht, ne? Also es ist schon auch eine Investition in die eigentliche berufliche Perspektive.
Das ist ja auch generell mit dem Studium so. Ich hatte anfangs schon erwähnt, dass du Physiker bist, du hast das gerade auch nochmal gesagt. Du hast dich aber im Studium ja auch auf den Bereich spezialisiert, denn du hast Medizinphysik in Dortmund studiert. Wo ist denn da der Unterschied? Was macht ein Medizinphysiker?
Denn Medizinphysiker hat im Wesentlichen, also das Medizinphysikstudium ist im Wesentlichen ein Physikstudium. Das sollte man so klar sagen. Die Medizinphysik wird im Wesentlichen ergänzt durch Fächer der Anatomie, Physiologie, Biochemie, klinische Medizinphysik, also Bildgebung, was ist ein CT, was ist, wie funktioniert ein Röntgen, was ist ein MRT, PET, all diese Sachen. Das ist bei den Physikern deutlich weniger ausgeprägt. Die haben dafür dann ein bisschen Informatik oder Chemie im Grundstudium. Der Physikanteil in der Medizinphysik wiederum ist natürlich dadurch ein bisschen verkürzt. Also wir haben eine etwas andere Aufteilung. Wir machen zum Beispiel keinen integrierten Kurs, wie das in der TU Dortmund üblich ist in der Physik, sondern wir haben zumindest zu meinen Zeiten noch die experimentelle Physik und die theoretische Physik getrennt gehört.
Was ist ein, du hast gerade integrierter Kurs gesagt. Was kann man sich darunter vorstellen?
Das heißt, dass die experimentelle Physik und die theoretische Physik gemeinsam gelehrt wird. Also da hat man nicht einen Prof, wie normalerweise in der Vorlesung, sondern zwei Profs vorne stehen. Einen aus der theoretischen Physik und einen aus der experimentellen Physik.
Okay, also das Studium ist sehr vielseitig, aber was genau machst du jetzt am ISAS?
Hier am Institut habe ich mich ja im Wesentlichen mit einer Kopplungsmethodik beschäftigt. Laser kennt sicherlich die meisten der Zuhörer. Wir nutzen noch ein Plasma dazu. Das ist sehr kalt, da kann man jetzt seinen Finger vorhalten. Das wird auch in der Wundheilung zum Beispiel sehr viel eingesetzt. Wir nutzen das im Wesentlichen, um Ionen zu erzeugen. Und diese Ionen, die wiederum detektieren wir dann mit einem Massenspektrometer. Mit einem etwas einfacheren Worten kann man sagen, das Massenspektrometer kann man als Riecher, als Nase verstehen. Und der Laser ist im Wesentlichen ein effizienter Backofen, mit dem ich dann eine Oberfläche aufheize und das sehr schnell auf sehr hohe Temperaturen. Was dann dazu führt, dass die Probe, die wir auf diese Oberfläche gegeben haben, von dort desorbiert, das heißt herunterkommt. Um sich das so ein bisschen physikalisch vorzustellen, wenn man mal nach dem Leidenfrost-Effekt googelt, das ist etwas, womit man das wahrscheinlich ganz gut erklären kann. Kennt man von dem wandernden Tropfen auf der Herdplatte, wenn zum Beispiel mal die Nudeln überkochen und dann die Tropfen auf der Herdplatte umwandern. Das wäre dann der Leidenfrost-Effekt. Und so ungefähr funktioniert auch meine Methodik.
Für ein besseres Verständnis von Alex' Methode hilft es, wenn wir uns den Leidenfrost-Effekt kurz genauer anschauen. Denn der Grund für die eben beschriebenen tanzenden Wassertropfen ist gar nicht so kompliziert, wie man zunächst denken könnte. In dem Moment, wo der Tropfen auf eine sehr heiße Oberfläche trifft, in diesem Fall die Herdplatte, verdampft die unterste Wasserschicht. Bei sehr hohen Temperaturen passiert das allerdings so schnell, dass sich die Hitze im Rest des Tropfens nicht ausbreiten kann. Die entstandene Luft ist also als eine Art Luftpolster zwischen heißer Platte und kaltem Tropfen gefangen und erlaubt dem Tropfen auf ihm herumzugleiten. Durch die isolierenden Eigenschaften dieses Luftpolsters breitet sich die Wärme allerdings noch langsamer im Rest des Tropfens aus, weswegen wir das Ganze bis zu etwa einer Minute lang beobachten können.
Also ich nehme einen effizienten Backofen, sorge dafür, dass eine Probe dann letztendlich desorbiert wird und die wird dann nachionisiert, weil man das in einem Massenspektrometer detektieren möchte. Und da geht nun mal nichts ohne Ionen. Wenn das neutral wäre, also nicht ionisiert, dann könnte man das nicht ablenken und detektieren. Jedenfalls nicht so gut.
Und wofür kann man das benutzen? Also wozu braucht man das in der Praxis?
In der Praxis wird das im Wesentlichen eingesetzt. Ich glaube, so der Klassiker, das, womit man die meisten locken kann, ist, wir haben eine gesunde Leberprobe und wir haben eine krebskranke Leberprobe. Und wir träumen davon, dass wir dann irgendwann differenzieren können, was gesundes Gewebe ist und was krankes Gewebe ist. Da müsste man im Wesentlichen eine Biopsie machen, also eine Probe entnehmen vom Menschen und die dann anschließend untersuchen.
War für dich von Anfang an klar, dass du in dem Bereich forschen möchtest?
Was heißt von Anfang an? Ich glaube, als ich im Institut angefangen habe, da war mir das sehr schnell klar, weil ich schon in meiner Masterarbeit viel mit Lasern gemacht habe und da einfach sehr viel Spaß dran hatte. Wenn ich noch weiter zurückgehe, an den Bachelor denke, ich glaube, da war mir das noch nicht ganz so klar. Zum einen wusste ich da weniger über Laser und zum anderen kann ich das Leibniz-Institut nur durch die Grundvorlesung, durch die Biochemie, da hatte ich beim Herr Dr. Sigmann damals meine Biochemie-Vorlesung, wenn ich mich recht entsinne. Und mir war gar nicht bewusst, welche Facetten das ISAS noch bietet.
Professor Dr. Albert Sigmann ist übrigens der Vorstandsvorsitzende des ISAS und hält Vorlesungen zum Beispiel in der Biochemie an der Ruhr-Universität Bochum oder auch an der Technischen Universität hier in Dortmund. Und wo wir jetzt gerade schon beim Studium sind, stellt sich mir noch die Frage, ob es für dich von vornherein klar war, dass du überhaupt studieren möchtest. Oder gab es da noch andere Alternativen für dich?
Auch eine gute Frage und ähnlich wie die Promotion war natürlich auch das nicht besonders klar. Dazu muss ich jetzt ein bisschen länger ausholen. Ich habe schon während meiner Abi-Zeit mich auf einer Plattform namens arbeiterkind.de umgeschaut. Das ist eine Plattform für im Wesentlichen für Kinder aus Nicht-Akademiker-Familien, die einem dann Ratschläge gibt und so ein bisschen zeigt, wie man sich im Studium zurechtfindet. Ich habe später auch zur Studiumsentscheidung hin noch ein Interview mit der Zeit geführt in einem Studienführer und darin wurde dann so ein bisschen die Entscheidung ganz gut porträtiert. Der eigentliche Weg zum Studium hin war familiär nicht ganz so klar. Also einerseits gab es Zuspruch, andererseits gab es Widerspruch. Und bis ich dann letztendlich die Entscheidung gefällt hatte, dass ich wirklich studieren möchte und was ich studieren möchte, da hat es dann doch ein paar Monate nach dem Abi auch noch gedauert und es wurde erst kurz vor Semesterbeginn klar, was ich studieren kann. Zum Beispiel hatte ich in der Medizinphysik ursprünglich das Problem, dass ich nicht im ersten Zulassungsverfahren zugelassen wurde, sondern erst im Nachrückverfahren dazu gekommen bin, sodass ich dann ursprünglich in die Elektrotechnik eingeschrieben war und erst danach gemerkt habe, als dann die Möglichkeit kam, auch Medizinphysik zu studieren, zu sagen, okay, das will ich auf jeden Fall machen. Und da gab es einen sehr, sehr wilden Entscheidungsprozess hin.
Du hast ja gerade schon gesagt, dass du ein bisschen, dass du viele Optionen hattest, in die Richtung gehst. Du hast gesagt, du wolltest eventuell erst Elektrotechnik studieren. Wieso ist es dann die Physik geworden?
Ich glaube, die Frage, warum man Physik studieren möchte, ist gar nicht so einfach zu beantworten. Mein Eindruck jetzt über die Zeit des Studiums war, dass es mehr darauf ankommt, dass man wirklich Bock auf Physik hat und nicht, dass man wirklich Physik kann. Mit Bock meine ich, dass man eine gewisse Leidenschaft dafür hat, eine gewisse Passion, dass man sich mit der, zum Beispiel der Physik der Natur auseinandersetzt. Wie entsteht ein Regenbogen? Wie entsteht Nebel? Solche Fragen im einfachsten Fall. Und dass man Lust hat, herauszufinden, warum die Dinge so funktionieren in der Natur, wie sie funktionieren. Das sage ich deshalb, weil irgendwann der Punkt kommt, dass man sicherlich Neues dazu lernen muss und sich da reinknien muss. Da werden Übungsaufgaben kommen, die wird man nicht verstehen, da wird man eine Woche Zeit haben, sich mit denen auseinanderzusetzen und da ist es wichtig, dass man dann Kontakte knüpft und sich mit Leuten unterhält und auch gruppenübergreifend zum Teil, im Lobby zum Beispiel mit 20, 30 Leuten versucht, eine Lösung für das Problem zu finden. Also in der Physik kommt es nicht allzu sehr darauf an, dass man alles sofort versteht, sondern man lernt im Grunde über die Zeit, wie man solche Sachen angeht und dass man da nicht davor abschreckt und sich sagt, ich kriege das alles nicht hin, sondern versucht, Lösungen zu finden, in Büchern nachguckt, in alten Skripten, höhere Semester fragt, mit dem Prof diskutiert und da einfach keine Berührungsängste hat. Und das ist für mich auch der Punkt, den ich da ganz gern mitgeben würde. Das ist vielleicht nicht unbedingt eine Antwort auf die Frage, muss ich gestehen, aber wenn ich, glaube ich, nochmal vor der Wahl stehe, würde ich Medizinphysik oder Physik studieren, würde ich es auf jeden Fall nochmal machen. Das ist schon eine ziemlich coole Erfahrung.
Du hast gerade das schon erwähnt, dass du dich da an den Verein Arbeiterkind gewendet hast. In Deutschland ist es leider immer noch so, dass gerade viele Kinder, in denen ein Studium in der Familie eher die Ausnahme ist oder keine Akademikereltern haben, dass sie viel seltener studieren, selbst wenn sie ein Abi gemacht haben und also studieren könnten. Also es liegt nicht daran, dass die Qualifikation fehlt. Aus dem Hochschulbildungsreport 2020 geht sogar hervor, dass sie 10-mal seltener promovieren als Kinder aus Akademikerfamilien. Wie war da deine Erfahrung an der Uni? Hast du irgendwie das Gefühl gehabt, dass du eine Ausnahme bist?
An der Uni hatte ich nicht mal den Eindruck, dass das noch so hohe Relevanz hat. Davor war das natürlich ganz anders für mich, weil ich überhaupt nicht wusste, worauf ich mich dann letztendlich einzulassen habe. Ich habe dann zum Beispiel auch in mehreren Treffen mit Leuten von arbeiterkind.de, mit anderen Akademikern gesprochen und zum Teil auch promovierten Akademikern und so versucht, die Entscheidung für mich einfacher zu machen. Also ich glaube, bis zum Studium ja, danach nicht mehr oder nicht mehr so allzu sehr. Das hat natürlich noch andere Konsequenzen. Also ich denke, es ist wahrscheinlich, ich nehme jetzt mal das Beispiel, als wenn man zum Beispiel Zahnarzt ist. Der Vater ist Zahnarzt, die Mutter ist Zahnarzt und wenn dann der Vater und die Mutter möchte, dass du auch Zahnarzt wirst, dann hat man wahrscheinlich auch einen sehr schweren Stand. Wenn allerdings, so kann man sich das auch bei Nicht-Akademiker-Familien vorstellen, wenn also der Vater oder die Mutter will, dass man was Handfestes macht quasi, das ist so die klassische Aussage, eine Ausbildung, wo man Geld verdient, vielleicht auch, um was in die eigene Familie mit einzubringen, dann hat man dann einen ähnlich schweren Stand, sich ins Studium zu finden und auch die Eltern zu überzeugen und zu sagen, ich möchte unbedingt studieren und ich sehe das Potenzial darin, zu studieren. Das war zwar bei mir nur bedingt der Fall, aber ich glaube, dass das der Punkt ist, an dem so eine Plattform sehr, sehr nützlich werden kann.
Hm. Hast du einen Tipp für jemanden, der vielleicht in derselben Situation ist, in der du warst und ja, irgendwas, was dir geholfen hat, damit umzugehen?
Also ich glaube, was immer sehr viel hilft, ist, sich sehr, sehr gründlich zu informieren. Nicht unbedingt nur über das Internet, da liest man auch jede Menge Murks, sondern und auch von Leuten, die dann vielleicht etwas gefrustet sind und die dann nicht so zufrieden waren. Ich glaube, es hilft generell viel, mit Leuten zu reden. Nicht nur mit der eigenen Familie, vielleicht hat man auch Freunde, die ähnlich denken, die was Ähnliches machen wollen und die einen in der Entscheidung unterstützen können. Also ich glaube, viel, viel Kommunikation. Ansonsten, also doof das klingt, ist es wichtig, sich auch einfach ein Stück weit etwas zu trauen. Die rechtliche Grundlage für das Studieren ist tatsächlich sehr gut. Also selbst wenn die Eltern sagen, ich zahle jetzt gar kein Geld, gibt es die Möglichkeit, BAföG zu beantragen. Wenn die Eltern dann doch zu viel verdienen, gibt es da auch Möglichkeiten, sich vor Ort zu melden und zu sagen, meine Eltern wollen mir aber kein Geld, danach, wenn ich kein BAföG kriege. Und das ist zwar nicht so schön und sollte der letzte Schritt sein, aber auch da gibt es theoretisch rechtliche Schritte und Absicherungen, sodass man zumindest aus finanzieller Sicht nicht sagen muss, ich kann jetzt nicht studieren. Das ist in Deutschland ganz angenehm.
Ja, vielen Dank. Das war Dr. Alexander Knodel, Physiker am Leibniz-Institut für analytische Wissenschaften. Ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Gern, hat mir Spaß gemacht.
Kurz nach unserem Gespräch hat Alex übrigens eine Stelle in der Industrie angenommen. Dabei wünschen wir natürlich weiterhin alles Gute. Und auf unserer Website isas.de/kompakt könnt ihr auch mehr über Alexanders Forschung am ISAS und auch die seiner KollegInnen lesen. Wenn ihr keine Neuigkeiten und zum Beispiel auch keine Jobangebote verpassen wollt, dann folgt uns auf jeden Fall auch bei Twitter. Da findet ihr uns als @isas_leibniz. Und damit sind wir dann auch am Ende einer weiteren Folge von Nachgeforscht. Ich freue mich schon sehr darauf, euch beim nächsten Mal wieder eine spannende Person bei uns aus dem Institut vorstellen zu dürfen.